Abend miteinander aus dem Johannesevangelium lesen, Kapitel 13. Johannes 13, ab Vers 31. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und alsbald wird er ihn verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Auf das, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet. Soweit das Wort Gottes. Als wir vor 2 Jahren mit der Betrachtung des Johannes-Evangelium Kapitel 13 begannen, habe ich, so denke ich jedenfalls, zum Ausdruck gebracht, dass es mir auf dem Herzen lag, über die Abschiedsworte des Herrn Jesus kurz vor dem Kreuz einige Gedanken zu sagen. Abschiedsreden des Herrn im Obersaal und dann auch nicht mehr im Obersaal. Heute haben wir den Anfang dieser Abschiedsreden gelesen, geliebte Geschwister. So legt sich uns ein tiefer Ernst auf die Seele, wenn wir die Worte unseres Erlösers hier hören. Es sind Worte voll unergründlicher Tiefe, von Segnungen, die über die Maßen sind. Und ich fühle meine Armut, darüber zu sprechen. Es ist einfach gewaltig, was der Herr zum Ausdruck bringt. Wir können nur ein wenig an der Oberfläche, so scheint es mir, schürfen, aber Ich bin aber dabei glücklich, dass das Wenige, was ich verstehe, mich doch sehr glücklich macht. Wir hatten gesehen, um einen ganz kurzen Rückblick zu geben, nur um das Ende wieder zu bekommen, wir hatten gesehen, dass der Herr Jesus dieses Kapitel beginnt oder die Feststellung uns zu Anfang gegeben wird, dass er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte und dass er sie bis ans Ende liebte. Wir haben dann gesehen, dass der Herr Jesus in dem Bewusstsein, dass es um Vater ging, dass also die Beziehungen mit den Jüngern hier auf der Erde ein abruptes Ende finden würden, dass er sich zu Tische lag, als er zu Tische lag, dann aufstand und dann die Füße der Jünger wusch. Wir haben, hoffe ich, tiefe Eindrücke gehabt aus dem Umstand, dass der Herr Jesus dient, dass er diesen Dienst noch heute tut, vom Himmel her, und dass er uns auch ein Beispiel gegeben hat, wie wir miteinander verfahren sollen. Aber dann hatte der Herr Jesus sich erschüttert bei dem Gedanken, dass einer der Zwölfe es war, der ihn verraten würde. Der Herr Jesus hatte eine menschliche Seele, so wie er einen menschlichen Geist und einen menschlichen Körper hatte. Und in dieser menschlichen Seele empfand er vollkommen, wie ein Mensch empfindet, nur eben völlig ohne Sünde. Sein Empfinden war heilig und rein und tief. Und die Tatsache, dass ihn einer aus dem engsten Kreis seiner Vertrauten verraten würde, hat unseren Herrn nicht etwa kalt gelassen. Wir haben dann die wunderschöne Szene, ich wieder kann ich gar nicht alles wiederholen, liegt mir auch jetzt nicht auf, aber wir haben dann die wunderbare Szene gesehen, da oben im Obersaal, wie sie zu Tische liegen, wie noch nicht bekannt war, wer es sein würde, wie Johannes an der Brust Jesu liegend benutzt wird von Petrus. Petrus war nicht so nahe wie Johannes, er wusste es auch. Und wie er dann dem Johannes zuwinkt, er möge doch gucken, ob es rausbekommt, das Geheimnis aus dem Herzen des Herrn. Johannes hat es herausbekommen. Der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetauft habe, geben werde. Dann gab er den Bissen dem Judas Iskariot. Eine heilige Szene voll tiefer Bewegung, wenn wir das so an unserem geistigen Auge vorüberziehen lassen. Der Herr sagte dann nur noch, was du tust, tue schnell. Die Jünger verstanden nicht, was er meinte, weil er die Kasse trug, hatten sie endlich gedacht. Er sollte wohl noch was kaufen für das Fest. In Wahrheit bestimmte, das ist irgendwie für mich immer eindrucksvoll, der Herr Jesus das Geschehen. Wenn es auch so schien, als wäre er der Spielball der Menschen, der Willkür der Menschen, so bestimmte er, wann was geschah. Was du tust, tu es schnell. Judas Iskariot geht dann in die Nacht hinaus. Und mir scheint, als die Tür sich schloss hinter ihm, da war die letzte Verbindung des Herrn mit der Welt endgültig. Er ist jetzt allein mit den Elfen im Obersaal. Und diese Zeugen, geliebte Geschwister, von dem, was er ihnen zu sagen hat. Er sieht ihren Not. Er sieht, wie ihr Herz bluten musste. Bei dem Gedanken, dass sie jetzt den Heiland, dessen wegen sie schließlich alles verlassen haben, den sie auch wirklich liebt, verlieren würden. In dem Abschnitt, den wir heute begonnen haben, der Abschnitt also 13,31 bis 14,31, also bis zum Ende des 14. Kapitels, dieser lange Abschnitt, wir reden gerne dann noch weiter, aber dieser lange Abschnitt enthält, ich habe es nicht gezählt, immer wieder den Hinweis auf sein Weggehen und dass er auch wiederkommt. Aber vor allem, dass er weggeht.
Es sind keine fünf Verse, denn die längste Passage, die zwischen diesen Stellen kommt, beträgt höchstens fünf Verse. So häufig redet er sie immer an und zeigt ihnen, dass er hier nicht bleiben kann.
Das geht auch dann in den weiteren Kapiteln so fort. Als Judas dann also in die Nacht hinausging, möchte man meinen, da wurde es im Raum, wo Herr Jesus mit den Jüngern war, heller und die Nacht wurde noch dunkler. Erschütternd wollte es nicht länger dabei bleiben, der Weg des Judas ging an den von ihm an den vorbestimmten Ort. Die Güte des Herrn hat ihn nicht erreichen können. Soweit wir wissen, nein, wir wissen es, ist er verloren gegangen. War er Sohn des Verderbens. Aber es scheint so, geliebte Geschwister, als Judas hinausgegangen war, dass sich ein Gefühl der Erleichterung breit gemacht hat dort im Obersaal. Nicht vorher sprach der Herr von dem, was seine Seele erfüllte. Erst bis dieser eine falsche Jünger, er war ein Jünger, aber ein Unechter, ein Toter, bis der offenbar gemacht war. Als er weg war, öffnet der Herr Jesus sein Herz. Ich darf nur bemerken, um den Zusammenhang zu zeigen, dass er dann ganz am Schluss, in Kapitel 17, noch einmal sein Herz öffnet, aber jetzt nicht zu Jüngern reden, zu den treuen Jüngern, sondern zu seinem Vater. Das ist dann die Krönung dessen, was in diesen Kapiteln vor uns kommt. Geliebte, jetzt finden wir etwas ganz Gewaltiges. Empfindet auch meine Grenzen. Der Meister, der eben noch erschüttert war, im Geiste erschüttert war, erhebt sich jetzt über alles das. Er hat es nicht mehr zu tun mit Judas Iskariot, auch nicht mit der Volksmenge, mit dem Teufel, mit niemandem. Er erhebt sich über alles. Zu der absoluten Höhe der Gedanken Gottes. Selbst die Segnungen, die aus seinem Tode hervorfließen würden, sind darunter. Ich kann die Segnungen gar nicht in der Fülle beschreiben. Wer könnte das auch? So groß sind sie. Dennoch, Geliebte, der Herr Jesus erhebt sich in der Stunde seiner Not, kurz vor seinem Tod, treffen nur noch wenige Stunden ihn von seinem Tod. Erhebt er sich über das alles zu der Höhe, habe ich gesagt, der Gedanken Gottes. Vielleicht kann man auch anders sagen, er erhebt sich direkt zu der Natur Gottes. Ich möchte versuchen zu zeigen, was das ist. Wir singen in einem Lied, dass er seine Schmerzen vergaß und an die dachte, die er so unaussprechlich liebt. Ich meine, hier ist es noch höher. Er sieht sich am Kreuz und er sagt, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Wir haben jetzt zwei Verse vor uns. Ich meine jetzt den 31. und den 32. Vers. Jeder Vers enthält zwei gewaltige Wahrheiten, die innig miteinander verbunden sind. Ich nenne sie einmal nur, um dann vielleicht mit Gottes Hilfe auf den einen oder anderen Punkt ein wenig noch einzugehen. Die erste Tatsache, Vers 31, ist, dass er, der Sohn des Menschen, verherrlicht sei, nämlich am Kreuz. Zweitens, und damit verbunden, ist, dass Gott in ihm verherrlicht wurde am Kreuz. Wenn das so war, Vers 32, dann würde Gott ihn als Antwort ebenfalls verherrlichen. Aber, wie es
heißt in sich selbst, das heißt in Gott selbst. Und damit verbunden, er würde nicht warten, bis das Reich kommt, sondern er würde es alsbald tun. Zwei Paare von Wahrheiten, die uns nach meinem Empfinden zu der allerhöchsten Höhe der Herrlichkeit von Jesus führen. Meine geliebte Geschwister, nun war das Kreuz alles andere als herrlich für den menschlichen Blick. Wenn wir da gestanden hätten, was hätten wir wohl gedacht? Da hing derjenige, der gesagt hatte, er sei die Auferstehung, das Leben, da hängt er, scheinbar machtlos, eingesäumt von zwei Verbrechern. Die tapferen Jünger, die mit ihm sterben wollten, waren längst geflohen, waren gelaufen um ihr Leben. Ich bin sicher, ich wäre auch mitgelaufen. Aber, liebe Freunde, einige Schwestern standen dort. Das, glaube ich, wird unser Meister nie vergessen. Die wackeren Brüder waren geflohen. Aber einige Frauen standen von Ferne. Ich habe so manchmal gedacht, ob nicht der Blick des Heilandes so kurz rübergeschweift ist zu der Gruppe von Frauen, die da hinten standen. Sie hatten Angst, war auch gefährlich. Sie waren ihm von Galiläa her nachgefolgt. Sie hatten ihm mit ihrer Habe gedient. Müssen also reiche Frauen dabei gewesen sein. Ob nicht sein Blick dorthin schweifte, dass dort Frauen standen, die ihn liebten. Im Übrigen war er allein. Und ich sage noch einmal, da war nichts Herrliches. Da war kein Glorienschein. Da kam auch kein Engel vom Himmel, so wie es vielleicht im Garten Gethsemane, ne, nicht vielleicht. Da war es noch so. Da kamen noch Engel. Es kamen auch Engel, als er versucht wurde, 40 Tage und Nächte in der Wüste. Da kamen auch Engel Gottes und dienten ihm. Hier aber kommt niemand mehr. Der Himmel scheint wie verschlossen. Der Sohn Gottes zwischen Himmel und Erde hängt. Welch ein Bild, geliebt. Können wir uns nicht genug in die Seele schreiben. Da war nichts Herrliches zu sehen für das menschliche Auge. Im Gegenteil. Wird auch gesagt in der Schrift, dass der Herr Jesus in Schwachheit gekreuzigt worden sei. Und doch, geliebt, und das ist das Wunder Gottes. Und da müssen wir voll Andacht stehen bleiben. Dort, wo überhaupt nichts menschlich Schönes, Herrliches zu sehen war, dort offenbarte der Herr Jesus seine wahre Größe, seine Herrlichkeit. Lasst mich, ehe ich weitergehe, noch versuchen zu erklären, was Verherrlichen eigentlich bedeutet. Jetzt, sagt er doch, ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Was ist das eigentlich? Verherrlicht. Es ist gar nicht so ganz einfach, eine Formulierung zu finden, die alle verschiedenen Stellen, wo Verherrlichen vorkommt, mit abdeckt und einschließt. Aber ich versuche es trotzdem. Nach meinem Empfinden ist Verherrlichen in der Heiligen Schrift bedeutet Verherrlichen. Die Wesenszüge, um nicht Qualitäten zu sagen, die Wesenszüge einer Person, die ihr wesenseigen sind, ans Licht bringen, offenbaren, kundmachen, das bedeutet verherrlichen. Es ist also nicht unbedingt verbunden mit einem äußeren Glanz. Wir wissen, wenn der Herr Jesus in seinem Reiche kommt, in Macht und Herrlichkeit heißt es auch, dann wird es ein äußerst machtvoller Glanz sein. Aber das ist nicht das Wesen von Herrlichkeit. Das Wesen von Herrlichkeit ist, dass Tugenden, Qualitäten sichtbar werden. Nun, gerade am Kreuz, da wo unser Heiland am tiefsten gelitten hat, und es wurde ihm nichts erspart, aber auch gar nichts. Dort offenbarte der Herr Jesus Tugenden, die auch schon in seinem Leben sichtbar waren,
aber die hier auf den Gipfelpunkt gebracht wurden. Ehe ich jetzt noch darauf eingehe, noch ein kurzes Wort zu dem Ausdruck Sohn des Menschen. In Kapitel 11, wir kennen die Geschichte gut, die Heilung des Lazarus, das sagt der Herr Jesus Folgendes. Wir kennen das ja, aber lasst mich das bitte doch mal lesen. Johannes 11, Vers 4. Er hörte von der Krankheit des Lazarus. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sagt er, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Da haben wir den Ausdruck, verherrlicht werden. Aber es ist hier der Sohn Gottes und nicht der Sohn des Menschen. Diese Krankheit war zur Herrlichkeit Gottes. Übrigens ein Nebengedanke, manche Krankheit unter uns ist nicht zur Züchtigung. Wir müssen nicht immer nur Züchtigung denken. Ich bin da unglücklich darüber. Und schon gar nicht bei dem anderen immer. Züchtigung, habe ich immer schon gewusst. Züchtigung. Nein. Manchmal ist eine Krankheit oder ein Heimgang oder irgendetwas, was uns Not macht, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden soll. Nun, Geliebte, in dem Falle des Lazarus wissen wir, was geschah. Der Sohn Gottes hatte Macht, aus dem Tode Leben hervorzurufen. Er sagt, Lazarus, komm heraus. Als der Sohn Gottes verherrlichte er sich, brachte er seine Macht und seine Güte zum Ausdruck darin, dadurch, dass er Lazarus zum Leben zurückführte. In Johannes 12, ein Kapitel später, da kommen Griechen. Die wollten den Jesus sehen. Und dann sagt er, wieder ein ähnliches Wort, und wieder etwas anderes meinend, Johannes 12, Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wir haben jetzt nicht den Sohn Gottes, der seine Macht dadurch beweist, dass er über den Tod gebietet, sondern jetzt den Sohn des Menschen. Wenn wir das zusammennehmen mit unserer Stelle, Kapitel 13, haben wir sofort die beiden Grundbedeutungen dieses Titels Sohn des Menschen. Der eine Titel oder der Titel in einer Richtung bedeutet oder schließt ein seine Verwerfung, schließt ein seine Niedrigkeit, schließt ein seine Verachtung seitens der Menschen. Aber der gleiche Titel Sohn des Menschen wird oft in der Schrift benutzt, auch von ihm selber benutzt, zum zeigen, dass er als Mensch den höchsten Platz über die ganze Schöpfung erhalten hat. Beides ist also der Inhalt des Ausdrucks Sohn des Menschen. Einerseits seine tiefe Erniedrigung, so eine Stelle wie die, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege, auch in diese Richtung, oder der Sohn des Menschen als Haupt der menschlichen Familie, ja, als Haupt der Schöpfung Gottes. Nicht als Schöpfer, das ist er immer, sondern als Mensch. Nun in Kapitel 12, da sagt er, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Er denkt an die Zeit des Reiches. Er sieht die Griechen kommen und er sieht darin schon ein Bild, nicht der Versammlung etwa, nein, sondern des Reiches, wenn Israel den Mittelpunkt bilden wird und die aus den Nationen kommen werden zu dem Messias auf der Erde. Und dann nimmt er es gleichsam vorweg und sagt, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Obwohl die Worte also genau gleich sind, dann wird das richtig. Nein, nicht genau. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde, so sagt er dort. Aber ein sehr ähnlicher Ausdruck jedenfalls. Er denkt an das Reich, an die Frucht der Mühsal seiner Seele. Wenn ich das eben sage, Geliebte, lasst mich bemerken, dass Frucht der Mühsal seiner Seele nicht etwa die Versammlung meint. Das finde ich oft ein bisschen traurig, dass wir das immer nur auf die Versammlung beziehen. Im eigentlichen Sinn bezieht sie überhaupt nicht auf die Versammlung, sondern auf Israel,
und auf die Völker und Nationen. Natürlich gehören auch wir zu der Frucht der Mühsal deiner Seele. Man möge mich nicht falsch verstehen. Aber der Blickwinkel müsste größer sein. Die Frucht der Mühsal seiner Seele umfasst nicht nur etwa die Versammlung, die Zeit, in der wir leben, die Gläubigen dieser Gnadenzeit, sondern umfasst spätere Gläubige, die längst, wenn wir heim sind, berufen werden auf der Erde. Nun, Geliebte, in unserem Kapitel, um jetzt zurückzukehren, wird der Sohn des Menschen gesehen in seiner tiefsten Erniedrigung. Er war durch einen Menschen mit dem Menschengeschlecht verbunden, durch die Mutter, nicht durch den Vater. Das ist auch ein Grund, warum es immer nur Sohn des Menschen heißt. Er hatte keinen menschlichen Vater. Das sind Grundwahrheiten, die wir nicht antasten lassen dürfen. Das betrifft die Herrlichkeit seiner Person als Gott und Mensch, die wir auch nicht trennen können. Der Jesus war durch seine Mutter mit dem menschlichen Geschlecht verbunden. Aber mehr nicht. Aber er war wirklich Mensch. Und wenn er als Sohn Gottes über den Tod gebietet, so ist er als der Sohn des Menschen dem Tod unterworfen. Nein, ich wollte nicht unterworfen sagen, er ist ihm unterwürfig, weil Gott es so will. Unterwirft er sich auch unter den Tod. Geliebte, das ist seine Herrlichkeit als Mensch. Ich würde sagen, dass es zwei Punkte sind, die Herrlichkeit seiner Person als Mensch ausmachen. Das ist erstens sein Gehorsam zu Gott und zweitens seine Liebe zu seinem Vater. Wir können sicherlich noch andere Züge sagen, ganz gewiss, wenn wir nur an die Güte des Herrn Jesus denken oder an seine Geduld, an sein Ausharren, an seine Milde. Aber auch an seine Schärfe, wenn es nötig war. Nicht immer hat der Herr Jesus gesäuselt, das ist ein Irrtum. Er hat manchmal auch sehr streng gesprochen, wenn die Umstände es erforderten, wenn er menschlichen Eigenwillen sah. Aber im Allgemeinen war bei ihm jeder Zug am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Das machte seine Vollkommenheit aus, Geliebte. Aber die beiden Punkte, die ich genannt habe, sind doch fast wie Schlüsselpunkte. Gehorsam seinem Vater gegenüber und Liebe zu ihm. Punkte, die man überhaupt nie trennen kann. Ich kann nämlich gar nicht gehorsam sein, wenn ich nicht die Person auch liebe. Die Dinge sind miteinander verbunden. Aber Geschwister, und das darf ich noch kurz bemerken, der Herr Jesus wurde von Gott erprobt als Sohn des Menschen. Er wurde absolut auf die Probe gestellt. Diese Tugenden, die ich ihm nannte, wurden absolut von Gott geprüft. Wie wir es vorgestattet finden in dem Passahlamm, keineswegs am Wasser, im Wasser besotten. Du kannst Wasser so heiß machen, wie du willst. Das heißt Feuerbruder machen, so viel du willst. Das wird nicht heißer als 100 Grad. Da sind Unterschiede von Luftdruck mal abgesehen. Aber am Feuer gebracht. Herr Jesus ist nicht mit mildernden Umständen in Beziehung gekommen. Er wurde absolut erprobt als Mensch. Und die beiden Punkte, seine Gehorsam und seine Liebe, wurden über die Menschen, über die Grenzen menschlichen Duldens hinaus, meine ich, auf die Probe gestellt. Was mich dabei immer so beglückt, obwohl ich nicht verstehe, ich kann nicht sagen, dass ich das verstehe. Aber, Geschwister, eins steht fest, seine Liebe, lass mich anders sagen, sein Gehorsam wurde da erprobt, als Gott ihn zur Sünde machte. Es wird euch nur ganz klar geworden. Sein Gehorsam gegen Gott, der immer erprobt wurde, der aber nie in Zweifel stand, er wurde am schlimmsten, am tiefsten erprobt, durch den Umstand, dass Gott ihn Sünde machte. Dass er das mit sich geschehen ließ, das war der Gipfelpunkt
seiner Hingabe an Gott. Der Gipfelpunkt seiner Liebe war, dass als Gott ihn verließ, er ihn nicht verließ. Er nicht Gott aufgab, sondern sagte, wie wir es in Psalm 22 angedeutet finden, doch du bist heilig. Der Herr Jesus empfand es, wie wir es nie nachempfinden werden, wohl auch nicht im Himmel, wie bitter es war, dass nicht ein Freund ihn verließ, was schon bitter ist, nicht Jünger ihn verließen, sondern dass Gott ihn verließ. Nicht seiner Sünde wegen, unserer Sünde wegen. Geliebte Geschwister, da ist der Herr Jesus verherrlicht worden, am Kreuz. Dort, wo das menschliche Auge nichts Schönes sah, da sah das Auge Gottes Vortrefflichkeiten, wie die noch einmal in der gleichen Form, möchte ich wagen zu sagen, nicht gezeigt werden können. Das Kreuz ist in der Geschichte der Ewigkeit und der Zeit einmalig und von einem dermaßen erhabenen Charakter, dass wir die ganze Ewigkeit hindurch Stoff haben werden, darüber zu sinnen und zur Anbetung zu kommen. Jetzt, der Jesus sieht sich schon am Kreuz, ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Dieser Ausdruck zeigt uns die Vollkommenheit seiner Person als Mensch. Der zweite damit verbundene Ausdruck zeigt uns die Vollkommenheit seines Werkes. Wenn er sagt, und Gott ist verherrlicht in ihm. Diese beiden Dinge gehen also ganz eng miteinander. Am Kreuz von Golgatha sehen wir den Menschen Gottes, in seiner erhabenen Größe, in Liebe und Gehorsam vollkommen erwiesen. Aber, Geliebte, das war immer das Ziel des Herzens des Herrn Jesus, seinen Gott, seinen Vater zu verherrlichen. Dort am Kreuz wurde auch Gott sichtbar. Wir werden das vielleicht morgen oder vielleicht erst übermorgen, wenn der Herr es noch hier lässt, das etwas genauer sehen. Und da freue ich mich drauf, das ist so schön zu sehen, wie der Herr Jesus den Vater offenbart hat. Aber dort am Kreuz ist das in vollkommener Weise geschehen. Seht, Geschwister, um nur eins zu sagen. Dass Gott heilig ist und das Böse nicht sehen kann, ist eine Wahrheit, die schon im Alten Testament sichtbar wird. Und es ist auch eine andere Wahrheit, dass Gott den Menschen liebt. Ich glaube, wir gehen nicht zu weit, wenn wir sagen, dass er den Sünder liebt. Aber die Vereinigung beider Punkte, seine absolute Heiligkeit auf der einen Seite und seine vollkommene Liebe auf der anderen Seite, sind, das können wir absolut sagen, nicht anders zu verbinden als durch das Kreuz. Der Herr Jesus, das von Gott ersehene Opferlamm, in ihm treffen sich die Tugenden Gottes zu unserem Heil. Der Herr Jesus hat die Heiligkeit Gottes offenbart, gerade dort, dass er sich zur Verfügung stellt, dass er sagte, strafe mich, so wie es deine Gerechtigkeit erfordert. Undenkbar, was das bedeutet. Aber dort sehen wir auch, dass dieser heilige Gott, der solch ein Opfer forderte, Geliebte, dass dieser gleiche Gott dieses Opfer auch gab. Und das ist die Liebe Gottes. Unser Gott hat nicht nur Gerechtigkeit und gerechte Forderungen erhoben, übrigens Forderungen, von denen er nie abgehen kann. Das ist ein Irrtum. Nie kann er das. Aber er hat selber sich nach dem Opferlamm umgeschaut. Wir wissen, was er ist mit seinem Sohn gefangen. Und wie es sonst? Jetzt ist Gott verherrlicht in ihm. Das ganze Wesen Gottes ist am Kreuz, gerade dort an dem dunkelsten Punkt der Menschheitsgeschichte, dort auf wunderbare Weise sichtbar geworden. Kann Gott mir zeigen, dass er dich lieb hat und mich als dort am Kreuz?
Kann er zur gleichen Zeit mehr zeigen, wie langmütig er ist, wie gütig er ist, wie nur dort am Kreuz?
Gott ist verherrlicht.
Der Herr Jesus hat alles getan, im Leben und besonders dann im Sterben, um die Tugenden Gottes sichtbar werden zu lassen.
Ich möchte noch eine, wie ich weitergehe. Nein, ich gehe erstmal weiter. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Paar in Vers 32, zwei weitere Wahrheiten. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Ich lese dazu mal eine Stelle aus dem Kolosserbrief, die uns einen Schlüssel in die Hand gibt zum Verständnis dessen, was hier gesagt wird. In Kolosser 3, Vers 3 heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich gehe jetzt nicht auf das Leben ein, das ist ein anderer wichtiger Gedanke, sondern allein auf diesen Ausdruck, dass Christus in Gott verborgen. Unser Leben ist mit ihm verborgen, darüber sprechen wir sogar zu einem anderen Mal. Aber der Gedanke ist, dass Christus heute in Gott verborgen ist. Das heißt, er ist nicht sichtbar. Gott hat ihn als Antwort auf sein vollbrachtes Werk den Zugriff des Menschen entzogen und hat ihn auferweckt durch seine Herrlichkeit, der Vater, und hat ihn zu seiner Rechten gesetzt. Dort ist jetzt unser Herr. Gott hat also, wenn ich so sagen darf, gleichsam gesagt, es ist mehr als gerecht, dass ich meinen Sohn, der mich so verherrlicht hat, jetzt aus den Toten auferwecke und ihm den Platz gebe, der ihm zusteht. Genau das hat Gott gemacht. Er hat also den Herrn Jesus verherrlicht, aber er hat es in sich selbst getan. Da steht hier, denn so wird Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Das will sagen, der Herr Jesus ist noch nicht sichtbar geworden, der Schöpfung, er ist noch verborgen in Gott. Er trägt aber alle Herrlichkeit schon, Gott sieht sie und manche Engel sicherlich sehen sie auch. Wenn wir 1. Timotheus 3 lesen, gesehen von den Engeln, dann bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist dort nicht Engel meint, die auf der Erde waren und den Herrn Jesus bedient haben, sondern Engel, die heute im Himmel sind und den verherrlichten Herrn im Himmel schauen. Das ist die heutige Situation, die das Christentum kennzeichnet. Wir auf der Erde und er im Himmel. Und dort sehen ihn die Engel. Also, der Herr Jesus ist verherrlicht, aber noch in menschlichen Augen verborgen. Es ist so ähnlich wie, das ist ein ähnlich Parallelität und Antiparallelität. Als der erste Mensch im Garten Eden war und versagte, in Sünde fiel, da wurde ihm der Weg zum Baum des Lebens versperrt. Auf Gottes Gnade. Aber es war doch auch Gericht. Als der zweite Mensch unter der Leben fremder Sünde wegen in den Tod ging, wurde er den Menschen weggenommen und in den Himmel geführt. Wunderbar, geliebte Geschwister, den Gedanken Gottes. Jetzt möchte ich mal eine Stelle aus dem ersten Buch Mose dann nehmen, Stellen, die mir immer irgendwie hier einfällt in dieser Verbindung. Das ist 1. Mose. Und jetzt mal 35. Ihr kennt die Begebenheit, dass die Rahel auf dem Weg nach Ephrata, nach Bethlehem, ein Kind gebiert. Und dass ihr, wie die Heilige Schrift es ausdrückt, die Seele aus ihm. Das heißt, sie starb dabei. Und als der Knabe noch gerade so geboren wurde, nennt sie ihn, und lesen wir dann in 1. Mose 35, Vers 18. Als ihre Seele ausging, denn sie starb, da gab sie ihm den Namen Benoni. Das heißt, Sohn meiner Not. Meiner wirklichen Not. Aber interessant, der Vater erhebt sich über das, was seine Frau von ihrem Kind noch sterben sah. Und sagt, nein, das soll nicht Benoni heißen, sondern Benjamin. Und das heißt Sohn der Rechten oder Sohn des Glücks. Warum ich das sage? Ich glaube, dass wir da ein herrliches Vorbild von Herrn Jesus haben. Als dem, der hier auf der Erde verworfen ist, Sohn meiner Not. Der hier keinen Platz hat, aber von Gott anerkannt als Sohn meiner Rechten. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Noch eben, ich die Verse verlasse, so schön sie sind. Der zweite Punkt von Vers 32 ist, dass Gott ihn nicht nur in sich verherrlicht, versucht es deutlich zu machen, was das bedeutet, sondern dass er ihn alsbald verherrlichen würde. Der Schächer am Kreuz, der eine, der sich noch bekehrt hat in letzter Minute, der hat gesagt, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Das finde ich übrigens ganz beglückend, dass dieser Mann so ruhig war beim Sterben. Er hat nicht viel gewusst vom Herrn, aber es war so, als wenn er ihn gekannt hat sein Leben lang. Er spricht über ihn, als kennt ihr ihn schon immer und sagt, gedenke meiner Herr, wenn du dann kommst. Was hat denn der Mann gewusst von seinem Reich? Was hat er gewusst, dass dieser Mann, der dort hängt, der König war, dort mit der Dornenkrone? Woher hat er das gewusst? Gedenke meiner Herr. Und der Herr Jesus sagt, heute wirst du mit mir noch, heute noch im Paradies sein. Aber Geliebte, der wollte warten, bis dann das Reich kommt. Mehr war nicht offenbart im Alten Testament. Aber Gott hat gesagt, ich werde dich alsbald, das heißt sofort, verherrlichen. Sowohl der erste Punkt als der zweite sind im Alten Testament nicht erfüllt. Es sind Wahrheiten, die viele Jesus zum ersten Mal aussprechen. Wahrheiten, die weit über das hinausgehen, was im Alten Testament schon bekannt war. Dass der Sohn des Menschen im Himmel sein würde, auch zur Rechten des Vaters, und dass er nicht warten müsste, bis das Reich kommt. Gott hat ihm sogleich diesen Platz der Ehre gegeben. Nachdem er das gesagt hat, wendet er sich an die Jünger und benutzt zum ersten Mal in diesem Evangelium, oft, wenn ich weiß, zum ersten Mal einen Ausdruck der Zärtlichkeit. Kinder. Im Griechischen ist das ein Wort der Zärtlichkeit. Kindlein, würden wir sagen. Aber das klingt nicht so gut heute mehr. Tut mir ein Geleit, aber es ist mein Kindlein. Es ist ein zärtlicher Ausdruck. Er redet sie jetzt an mit Kindern. Und geliebte Geschwister, diese Hinwendung jetzt vom Allerhöchsten, nämlich von der Offenbarung des Sohnes Gottes am Kreuz, seine sittlichen Herrlichkeiten und die Herrlichkeiten Gottes, eben noch vor Augen haben, im nächsten Anzug dreht er sich um zu den Jüngern und ist jetzt wieder mit ihnen, das heißt mit uns beschäftigt. Wie ich schon eingangs sagte, sieht er die Not der Herzen. Sie hatten an ihm gehangen und er hatte sie geliebt und sie hatten ihn geliebt. Und er muss jetzt ihnen immer wieder deutlich machen, dass er nicht hierbleiben kann. Er muss ihnen sogar sagen, dass der Weg, den er gehen würde, von ihnen nicht beschritten werden konnte. Diesen Weg musste er alleine gehen. Das musste in ihren Herzen Erschütterungen wachrufen. Doch davon, so Gott will, morgen Abend. So beginnt ja das Kapitel 14 dann. Euer Herz wird nicht bestürzt oder erschüttert. Es ist derselbe Ausdruck. Die 13, 21. Aber er wendet sich zu den Gläubigen, nennt sie Kinder.
Das will sagen, er erinnert sie daran, und Geliebte, das dürfen wir ganz für uns nehmen, erinnert sie daran, dass sie zu der Familie Gottes gehören. In Kapitel 1 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, die nicht nur geblüht wird, sondern aus Gott geboren. Das sind die Kinder, Geliebte. Ich weiß nicht, ob wir uns richtig freuen darüber, dass wir zu der Familie Gottes gehören. Das wird mal unsere Seligkeit ausmachen, Glückseligkeit, dass wir zu der Familie Gottes gehören. Und genau gerade dort, wo der Vater ist und wo der Sohn ist, das sind auch die Kinder. Das werden wir auch, so Gott will, morgen mehr sehen. Aber mich beglückt der Ausdruck immer Kinder. Wenn Johannes Kinder schreibt, der schreibt nie von uns als Söhne. Johannes sagt nie, dass wir Söhne sind. Den Ausdruck Sohn hat er reserviert für den einen. Wir sind Kinder. Durch Geburt, durch die neue Geburt, sind wir in der Familie Gottes. Kinder, nur eine kleine Weile bin ich bei euch. Eine kleine Weile. Weißt du nicht mehr lange? Ich glaube, dass der Herr Jesus tief in das Herz seiner Jünger geschaut hat, so wie er es auch heute tut. Der Herr Jesus ist ja derselbe geblieben bis heute. Er schaut auch in dein Herz hinein und sieht jede Bestürzung, jede Not, jedes Zittern. Und er hat etwas uns zu sagen, damit wir stabil sind, damit wir nicht Angst haben. Wir haben natürlich nicht das Problem, dass der Herr jetzt weggeht von uns, aber wir haben das Problem, dass wir ihn nie gesehen haben. Und insofern sind wir in derselben Lage. Wir haben unter dem Strich den Herrn Jesus so wenig, wie sie ihn dann hatten. Aber sie würden ihn im Himmel haben. Und wir haben ihn auch im Himmel. Also gibt er uns Tröstungen. Mit den paar Minuten, die wir noch haben, würde ich gerne noch bei diesen Tröstungen verweilen. Eine kleine Weile. Er lässt sie nicht im Unklaren, dass nun die Zeit abgelaufen ist, wo er hier auf der Erde sie versorgt hat und so weiter. Ihr werdet mich suchen. Und er hatte schon zweimal, wenn ich das richtig weiß, zweimal den Juden gesagt, dass er irgendwo hinginge, wo sie ihm nicht folgen können. Das wollen wir eben mal ganz schnell lesen, wenigstens von den Stellen gesehen haben. In Johannes 7 zum ersten Mal. Vers 33. Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen nun die Juden zueinander, wohin will dieser gehen? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen? Sie wussten nicht anzufangen mit dem Wort. Wo er hingeht, können sie nicht hinkommen. Ihre Erklärung war das hier. In ein Kapitel später haben wir dann noch einmal diesen Gedanken in Vers 21. Er sprach nun wiederum zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet mit eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden, er wird sich doch selbst nicht töten, dass er spricht, wo ich hinkomme, könnt ihr nicht hinkommen. Das sind die beiden Stellen, wo der Herr gesagt hatte zu den Juden, sie könnten doch nicht hingehen, wo er hingeht. Geliebte Geschwister, wir auch nicht. Auch die Jünger nicht. Wir auch nicht. Der Himmel, dort ging er hin. Er ging zu seinem Vater. Der Himmel ist an sich nicht für Menschen gemacht. Das wird uns morgen noch beschäftigen. Der Himmel ist der Wohnort Gottes. Dort wohnt der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und dieses Vaterhaus ist ewig. Das hat noch nie ein Mensch, eine menschliche Sohle diesen hohen Raum betreten. Der Mensch würde da wie eine Fliege am Feuer vergehen. Da könnt auch ihr nicht hinkommen, sagt er. Ich habe es den Juden schon gesagt. Und jetzt muss ich etwas genauer werden. Auf eine natürliche Weise könnt ihr doch nicht hinkommen. so unmöglich, wie es für die Juden war, ist es auch für euch als natürliche Menschen, dorthin zu kommen, wo ich hingehe.
Wir wissen, beliebt, oder wir werden es morgen hören,
dass wir doch dorthin kommen.
Aber eben musste etwas passieren. Und dann gibt ihr ihnen ein neues Wort. Etwas unvermittelt, möchte ich meinen. Seltsam, wie auf einmal sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebet, auf das gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt.
Ein neues Gebot.
Ich habe den Eindruck gewonnen, Geliebte, dass in der Befolgung dieses Gebotes die Kraft der Jünger läge.
Worin liegt die Kraft der Jünger?
Darin, dass sie einander liebten.
Das hätte ich nicht gedacht.
Wie?
Darin liegt die Kraft?
Ja. Der Jesus war hier gewesen und hatte sie, obwohl sie alle auch einen Kopf hatten, wie wir auch, einen Charakter, eigene Erfahrung, auch eigenen Willen, kann man euch sagen. Er hatte sie durch seine Liebe zusammengebunden, wie zu einem Bündnis. Ein geliebter Ausleger, auch ein sehr geachter Ausleger, hat einmal ein Bild benutzt, das ich auch benutzen darf jetzt, weil es mir einfach ausgezeichnet gefällt an dieser Stelle. Stellt euch vor, wie man so im Garten, sagen wir mal so, Staketen, Obststangen und die Bäume so gestützt werden, zusammengestellt. In der Mitte einen dicken Pfahl und da stellt man sie so außen ran. Der Pfahl in der Mitte, der hält sie zusammen. Ein Band kommt oder ein Gestehen. Wenn Wind kommt, passiert was wird. Passiert gar nicht. Nimm aber den Stamm in der Mitte weg. Und das passiert jetzt. Der Herr Jesus war in der Mitte der Pfahl gewesen, an den sie sich anlehnen konnten. Seine Liebe, seine Person, seine Umsicht war für alles vorhanden. Und jetzt wurde der mittlere Pfahl weggenommen werden. Und jetzt sagt er, denke ich, dass er meint, dass der Heilige Geist wird kommen. Er wird euch an meine Liebe erinnern und wird es euch möglich machen, dass ihr einander liebet, sodass, wenn auch ich nicht mehr hier bin, die Menschen sehen, dass ihr meine Jünger seid. Denn ihr offenbart die gleichen Züge, die ich hier gezeigt habe. Und geliebte Geschwister, Herrlichkeit droht, das ist sein Platz. Und Liebe auf der Erde, das ist unser Platz. Der erste Punkt ist 100%. Der zweite Punkt kann kein Prozent sein. Wie versagen wir in diesem neuen? Diese Liebe ist nicht etwas Schwammiges, nicht diese Bruderliebe. Es geht ja nicht um Liebe, um Menschen zu ziehen zum Herrn Jesus. Das ist auch etwas ganz Großes. Aber hier steht etwas anderes. Hier geht es um Liebe untereinander. Manche meinen, das ist nicht so sehr groß, das ist vielleicht noch größer. Das Ausüben der göttlichen Natur, die Liebe und Gehorsam ist, das ist etwas ganz Großes. In 1. Johannes 2, glaube ich, Vers 8 sagt, die Schrift redet sie auch von einem neuen Gebot und sagt, was wahr ist in ihm und in euch. Ich glaube, 2, Vers 8, ja. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch. Das neue Gebot, geliebte Geschwister, ist dadurch gekennzeichnet, dass es wahr ist in dem Herrn Jesus und in uns. Und das ist durch das neue Leben, das wir haben, lieben wir die Brüder. Wir lieben die Brüder. Wenn wir sie nicht lieben, sind wir nicht von neuem geboren. Das neue Leben liebt die Brüder. Trotzdem bekommen wir die Ermahnung, einander zu lieben. Das ist nicht widersprüchlich, aber wir brauchen einfach, das neue Leben in uns braucht die Leitung durch die Worte Gottes. Das ist typisch. Und ich meine, das heißt auch Gebot. Gebot ist, dass das Wort Gottes, das neue Leben in uns, das da ist und unverrückbar, unverlierbar da ist, geleitet werden muss.
auf dem Weg des Gehorsams.
Deswegen Gebot.
Ein neues Gebot. Neu ist es, als es nicht nur in ihm war, diese Sache, nämlich hier das Lieben, der Ausdruck der neuen Natur, sondern auch in uns.
Das ist begründet. So vergeht schon, heißt es dort, die Finsternis.
Die vergeht schon.
Man darf auch eine andere Parallele mal eben ziehen. Da denke ich an Luther Mose 19, wo wir das Gesetz haben. Da heißt es, du sollst deinen Nächsten, kennen wir ja alle, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier heißt es, wir sollen einander lieben. Nicht wie uns selbst. Nicht wie mein Meister, sondern wie der Herr Jesus uns geliebt hat. Auch wieder im ersten Johannesbrief wird gesagt, dass wir hieran die Liebe des Herrn Jesus abmessen können, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sind schuldig, sagt dort die Schrift, für den Bruder, füreinander das Leben abzulegen. Das ist eine ganz interessante Stelle dort in 1. Johannes 4, glaube ich. Eine ganz interessante Stelle. Die Stelle sagt nämlich nicht, dass der Jesus gestorben ist, um mich von meinen Sünden zu erlösen. Das brauchen wir alle. Nein, er ist aufgestorben, einfach weil er uns lieb hat. Und so soll unser Leben sein, nach diesem Maßstab. Und wenn sich Widerstände ergeben untereinander, dann soll sich die Liebe darüber erheben und trotzdem lieben. Wir können nicht alles gutheißen, wir können nicht was Schwarzes-Weiß nennen aus lauter Liebe, das wäre nicht Liebe. Aber, geliebte Geschwister, trotzdem lieben, das ist gemeint. Und wenn wir das tun, dann würde die Welt sehen, dass wir von der gleichen Art sind wie unser Meister. Sie würde es durch sonst nicht sehen. Wir können so reden und so schön sprechen, wie wir wollen. Die Welt wird uns messen, ob wir einander lieben. Sie wird nicht verstehen, was unser Glaube ist. Sie wird nicht verstehen, woran wir glauben, an die herrlichen Dinge. Das kann sie auch gar nicht verstehen. Aber sie wird sehen, wenn wir einander lieben. Und desto erschütternder ist es, wenn man es nicht mehr sehen kann. Können wir nur tief das Haupt beugen. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Ich möchte jetzt abschließend noch ein paar kurze Gedanken über Petrus sagen. Nicht um ihn herabzusetzen, das und gar nicht. Dieser Mann hat den Herrn Jesus geliebt. Aber er hat sich noch nicht gekannt. Das ist die Wurzel. Und Geschwister, ich rede jetzt über etwas, was Gott uns hier vorstellt, was der Herr Jesus uns vorstellt, hier auf dem Obersaal. Etwas, was uns vielleicht auch schon zu schaffen gemacht hat, im praktischen Leben. Wir haben eben das praktische Leben miteinander gehört, von der Bruderliebe. Dass dieser innere Pfahl ersetzt werden sollte durch den Heiligen Geist, der uns zur Liebe führt. Aber dann gibt es eine rein persönliche Sache. Die müssen wir auch beachten. Es ist übrigens sehr schön, wie bei Gott alles so, das fällt mir eben auf, wo ich spreche, an dieser Stelle jedenfalls, wie Gott so alles im Gleichgewicht hat. Wir neigen immer zur Einseitigkeit. Wir betonen zum Beispiel sehr, vielleicht, den gemeinsamen Weg, das ist auch sehr, sehr wichtig. Oder wir betonen den persönlichen Weg, auch sehr, sehr wichtig. Aber Geschwister, wir brauchen beides. Und so wie er uns eben ermahnt hat, wie wir miteinander gehen sollen, so kommt jetzt eine Belehrung, die ich ganz, ganz persönlich brauche. Wo gehst du hin, Meister? Wisst ihr, Geliebte, es gibt Sachen, darauf kann uns der Herr manchmal keine Antwort geben. Der will auch keine. Und die Kunst, wollte ich sagen, natürlich ein bisschen profan, aber die Weisheit liegt darin, dass man einfach dem Meister vertraut, auch wenn ich nicht genau weiß, was er meint. Glaubt einer von uns wirklich, dass
dass wir irgendein Wort des Herrn ganz verstehen können? Ist jemand hier, der sagen könnte, ich bin bis auf den Grund gekommen, ich habe das alles verstanden? Ich glaube wohl kaum, dass einer sich vermessen würde, dazu sagen. Wir verstehen sehr wenig von dem, was der Meister ausdrückt. Und die Weisheit ist und der Glaube ist es, dass man einfach auch die zarten Andeutungen des Herrn zur Kenntnis nimmt und dabei es lässt. Wenn man jünger ist, habe auch so eine Phrase mal gehabt, vielleicht nicht so ausgeprägt wie andere, aber doch auch kenne ich sie, wo man immer nachbohrt. Das alleine Punkte will immer noch genau wissen. Ich habe einem lieben Freund gesagt, was auch so bohrte, hör mal jetzt auf, es wird gefährlich. Du kannst schon forschen, das ist schon recht, aber nicht so lange bohren. Das kann gefährlich werden, vor allen Dingen dann, wenn man sich in die Person des Herrn Jesus hineinwagt, wenn man gleichsam in die Bundeslade schauen will. Das hat die nicht gemeint. Nun, Geliebte, es gibt Momente, wo wir den Herrn nicht ganz verstehen in seinem Tun mit uns, wo wir auch Gottes Tun nicht verstehen. Der verlangt auch übrigens gar nicht, dass wir das verstehen. Petrus geht zu weit vor. Das war oft sein Problem. Petrus hat den Herrn geliebt, ich sage es noch einmal, aber er hat sich zu weit vorgewagt. Einmal sprach sogar direkt der Satan aus ihm. Das ist auch erschütternd, nicht? Dass der Teufel aus einem Bruder sprechen kann, aus so einem Apostel, gehe hinter mir. Satan. Das hat er nicht geglaubt, dass er eigentlich ein Diener Satans in dem Augenblick war, als er den Herrn hindern wollte, den Weg des Gehorsams zu gehen. Hier prescht er vor. Wisst ihr, Geliebte, Mut ist etwas Gutes, auch gerade in gefahrvollen Zeiten. Mut. Aber Mut ist bestens verträglich mit Zittern. Das ist komisch, was ich da sage. Das ist gar nicht komisch. Der geistliche Mut verträgt sich sehr gut mit einem Zittern. Das Zittern fehlte. Wo ich hingehe, kannst du, wiederholt die Worte, eigentlich nur, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Bei diesen geliebte Geschwister, bei diesen wunderschönen Worten, lass mich noch ganz kurz stehen bleiben. Wo ging der Herr Jesus hin? Wir sagen alle zum Vater, richtig. Aber wie ging der Weg? Er ging über Golgatha. Er ging über die Macht Satans. Er ging über den Tod. Er ging über das Gericht Gottes. Das war er. Und dann hernach zum Vater. Da konnte ihm keiner folgen. Keiner von uns, geliebte Geschwister, konnte in den Tod gehen als Strafe für Sünde, wäre unser ewiges Verderben. Keiner von uns konnte die Macht Satans, der Macht Satans, ins Auge sehen. Nur er. Es ist so wie die Bundeslade. Die Bundeslade musste erst durch den Jordan ziehen, ehe ein menschlicher Fuß den Boden betreten konnte. Die Bundeslade der Herr Jesus musste erst durch den Tod gehen. Du wirst mir aber später folgen. Und das, geliebte Geschwister, ist beglückend. Wir wissen genau, was der Herr Jesus meint. In einem gewissen Sinn würde er ihm folgen, aber erst später, nämlich am Ende seines Lebens. Wir haben das am Ende des Evangeliums nach Johannes, als dort die Jünger am See von Tiberias wandeln und der Herr Jesus sagt, folge mir nach. Und dass er ihm sagt, er würde die Hände ausstrecken und ein anderer würde ihn führen, nicht mehr er selbst in eigenen Willen folgen, nein, ein anderer würde ihn führen, kein falsches Heroentum, nein, er wollte das eigentlich nicht, wo du nicht hin willst, obwohl er eigentlich den Herrn durch sein Sterben verherrlichen wollte, dann würde ihm der Herr es am Ende des Lebens geben. Und das hat mich oft wirklich bewegt. Der Herr Jesus sieht das Ende von Petrus schon und er sagt auch hier bereits, du wirst mir aber später folgen. Das heißt, er würde den Märtyrertod erdulden. Geliebte, der Herr Jesus ist den Märtyrertod gestorben. Ist uns das auch klar? Er ist einen Märtyrertod gestorben. Für die Wahrheit hat er sein Leben gegeben. Er ist unendlich mehr. Er ist als Opfer gestorben. Trotzdem war er auch Märtyrer. Aber als Märtyrer hätte er uns nicht retten können. Er ist das Lamm Gottes. Und das ist der Weg, den kein menschliches Wesen gehen konnte. Den Märtyrertod würde er sterben. Insofern sagt er, du wirst ihn aber später. Nun, geliebte Geschwister, uns hat der Herr Jesus so etwas wahrscheinlich nicht gesagt. Im Allgemeinen gibt der Herr uns keine Mitteilung über unsere Zukunft. Könnten Sie vielleicht auch nicht gut vertragen. Ich habe übrigens Petrus nicht sehr beneidet, dass er gewusst hat, dass das mal so kommt. Das hat er gewusst. Übrigens, in dieser Zeit konnte der Herr Jesus nicht kommen. Auch klar. Es gab eine Zeit auf der Erde, wo der Herr Jesus noch nicht kommen konnte. Weil er etwas gesagt hatte, was noch nicht erfüllt war. Aber seitdem Petrus gekreuzigt, wahrscheinlich umgebracht worden ist, ungesperrt, er ist wahrscheinlich gekreuzigt worden, weil er von den Händen ausbreiten spricht. Seit jener Zeit gibt es keinen Grund mehr, dass der Herr Jesus nicht kommen kann. Aber das war echt, das frage ich nur bei der Interesse halber, eine gewisse Spannezeit, das war ja dann viele, viele Jahre, solange Petrus lebte, muss wohl alt geworden sein, konnte der Herr Jesus nicht kommen. Das ist also jetzt anders. Wir warten auf ihn. Wir dürfen uns vielleicht morgen damit beschäftigen. Aber Petrus hat es immer vor sich gesehen und er ist den Weg tapfer gegangen. Er hat gewusst, der Herr wird ihn auch dann retten. Aber hier macht er einen Kardinalfehler. Er hätte sich jetzt, meine ich, bescheiden sollen mit dem, was der Herr ihm sagte. Er hat ihm nur den Ausblick gegeben. Hernach, später wirst du mir folgen, lieber Peter. Du hast jetzt nicht den Weg, den ich gehen muss, den kann nur ich gehen. Nein, er gibt sich damit nicht zufrieden und sagt, warum kann ich den jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Lieber Peter, du kannst auch mal deinen Namen einsetzen, ich setze meinen ein. Weißt du, wenn du nicht lernen möchtest, weil ich es dir sage, weil du nicht die zarte Mahnung durch mein Wort verstanden hast, dann musst du es lernen. Ja, durch Erfahrung. Ist das nicht etwas, was wir alle auch wissen kennen? Hätten wir nicht manches Leid, manche Not uns ersparen können, hätten wir gehorcht auf die zarte Mahnung des Herrn. Egal, wie sie zu uns kam, durch sein Wort direkt oder durch einen Bruder, durch eine Schwester oder wie auch immer, hätten wir doch gehorcht auf die Sache. Manchmal hörten wir nicht, dann mussten wir fallen. Und hier war der Fall vorprogrammiert. Und Geschwister, jetzt kommt noch so als Abschluss nach meinem Dafürhalten ein Blick auf die unendliche Gnade des Herrn Jesus. Da könnte ich drüber weinen. Weißt du, was er jetzt sagt? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Amen, Amen, ich sage dir, der Herr wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ist es so schön, dass er das sagt? Ja, es ist sehr schön. Ich sehe darin die unendliche Gnade des Herrn Jesus gegenüber. Weißt du, was er nämlich gesagt? Das Maß deiner Sünde dreimal verleugnen, werde ich in meiner Gnade zum Signal setzen für dich und zum Werkzeug, zum Anlass, dass du umkehrst. Das ist Gnade. Dieses Maß dreimal sündigen, dreimal verleugnen. Das benutzt der Herr Jesus, um ihn, Petrus, zurechtzubringen. Wir wissen, dass es genauso gekommen ist. Als dann der Hahn krähte und der Petrus dort im Hofe des hohen Priesters stehen, den Heiland ansah, da war auf einmal klar, jetzt hat er es verstanden. Petrus ging hinaus weinte bitterlich. Das hatte ich gemeint damit, dass die unendliche Gnade des Herrn Jesus, die über den Jünger war und das Maß seiner Sünde zum Anlass nimmt, dreimal ihn zurechtzubringen. Wir haben heute noch denselben Heiland. Und wer sich ein wenig kennt, der weiß, dass wir nur von dieser Gnade Tag für Tag leben. Sein Name ist dafür gepriesen.